Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute Abend mit Sandra Schulz im Studio herzlich willkommen. Autohäuser offen, Schulen weitestgehend dicht. Das ist im Moment, jetzt zugegebenermaßen stark verkürzt, der Status quo der Anti-Corona-Maßnahmen. Schon als das Land ab Mitte März runtergefahren wurde, da war klar, dass die schwierigen Diskussionen erst noch kommen würden, nämlich in der Debatte um erste vorsichtige Öffnungen. Die ist jetzt im vollen Gange. Auf erste Lockerungen im Einzelhandel folgen Nachschärfungen an anderer Stelle. Die Mehrheit der Bundesländer macht jetzt doch das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske zur Pflicht. Wir fassen gleich zusammen und schreiben die Diskussion dann auch gleich mit dem Virologen Jonas Schmidt-Schanasit fort. Wie weit weg das Land vom Alltag ist, das zeigt heute eine Meldung aus Bayern. Das Oktoberfest fällt wegen Corona in diesem Jahr aus. Und in den USA will Präsident Trump die gesamte Einwanderung vorläufig aussetzen. Nehmen wir alles genauer in den Blick in den kommenden 50 Minuten in diesem Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Vor einer Öffnungsdiskussionsorgie warnt gestern die Kanzlerin. Und auch das Robert-Koch-Institut mahnt heute erneut zur Vorsicht. Die Zahl der Neuinfektionen ist zuletzt gefallen. Aber damit sei der Kampf gegen das Coronavirus noch nicht vorbei, so heute die Experten. Unter anderem für nochmal deutlich ausgebaute Testkapazitäten will die Bundesregierung jetzt die Weichen stellen mit dem nächsten Anti-Corona-Gesetzespaket. Volker Finthammer fasst aus Berlin zusammen.
Wir haben in den letzten Wochen einiges geschafft, sagt der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade am Morgen, um dann aber mit Blick auf die Öffnungen im Land zugleich anzufügen.
Es ist so wichtig, dass wir trotz der ersten Lockerungen die Lage weiterhin sehr ernst nehmen und sich alle an die Empfehlungen halten. Bleiben Sie zu Hause, wann immer möglich. Halten Sie weiter Abstand voneinander, mindestens 1,5 Meter. Halten Sie die Hustenregeln ein. Wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder in einem Geschäft, tragen Sie zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung, um andere zu schützen.
Die Fallzahlen sollten in jedem Fall auf einem Niveau verharren, mit dem das Gesundheitswesen umgehen kann. Da erscheinen die 1.785 gemeldeten Neuinfektionen wenig, aber mit Sicherheit ist da noch eine Meldeverzögerung vom Wochenende drin. Vor diesem Hintergrund fordert das RKI weitere und intensive Testungen sowie die konsequente Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter, um das tatsächliche Infektionsgeschehen erfassen zu können. In diesem Zusammenhang ist auch eine weitere Reform zur Bekämpfung der Epidemie zu sehen, für die jetzt eine erste Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen vorliegt. Dabei geht es um Ergänzungen für die erst Ende März verabschiedete Reform des Infektionsschutzgesetzes, mit dem ja für die Dauer der Pandemie weitgehend bundeseinheitliche Maßnahmen und Regeln verabschiedet wurden. Nach diesem ersten Paket soll es mit dem vorliegenden Entwurf zu einer weiteren Feinsteuerung kommen und ergänzende Maßnahmen und Schritte eingebracht werden, die sich in der Zwischenzeit als sinnvoll und notwendig erwiesen haben. Deshalb umfasst der Entwurf über 20 Maßnahmen und Ergänzungen, die aber jeweils auch nur für die Dauer der Pandemie gelten sollen und die bereits in der kommenden Woche in Gesetzesform gegossen werden sollen. Die wichtigsten sind, und da kommt auch schon die erste Ausnahme, eine dauerhafte gesetzliche Meldepflicht für Covid-19-Erkrankungen. Darüber hinaus sollen Tests unabhängig von den Symptomen im Leistungskatalog der Krankenkassen verankert werden und für die Dauer der Pandemie sollen auch Tierärzte labordiagnostische Untersuchungen durchführen können.
Aus unserer Sicht ist es eben wünschenswert, jede respiratorische Erkrankung, also jede Atemwegserkrankung abzuklären, ob es Covid-19 sein könnte, um sensitiv Fälle zu entdecken. Und es ist sicherlich auch sinnvoll, in Krankenhäusern und Alteneinrichtungen Screening-Untersuchungen durchzuführen, wenn man das machen kann. Das würde bedeuten, dass die Testkapazitäten sicherlich höher liegen müssten als 1 Million pro Woche. Das wird aber so einfach nicht möglich sein,
sagt RKI-Vize Lars Schade. Über 700.000 Testungen können derzeit theoretisch pro Woche durchgeführt werden. Tatsächlich findet nur die Hälfte davon statt, weil nicht genügend Testmaterial zur Verfügung steht. Darüber hinaus soll mit der Gesetzesänderung auch der Immunitätsstatus dokumentiert werden, etwa im Impfausweis. Die Versorgung und Bevorratung mit dem regulären Grippeimpfstoff für die kommende Saison soll um gut ein Drittel erhöht werden. Die Krankenhäuser sollen finanziell weiter entlastet werden und der Bund übernimmt die Kosten für die Covid-19-Patienten aus den EU-Nachbarländern. Und für Privatversicherte soll es eine zeitlich begrenzte Tarifgarantie geben um dadurch die Nachwirkungen finanzieller Schwierigkeiten von Selbstständigen aufzufangen und nicht zum Nachteil werden zu lassen. Und nicht zuletzt sollen die Gesundheitsämter finanziell durch den Bund unterstützt werden, um die Nachverfolgung der Infektionsketten bewerkstelligen zu können.
Die intensive Fallfindung und die intensive Kontaktsuche ist eine ganz wichtige Komponente in der Strategie, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Diese Maßnahme ist klassisches epidemiologisches Handwerk. Das wird vereinfacht durch digitale Instrumente, aber grundsätzlich ist es auch so möglich,
erklärte RKI-Vize Schade und verweist damit auf den zeitlichen Verzug, den es bei einer daten- und damit auch rechtssicheren App gibt. Deshalb spielt die mögliche App in den geplanten gesetzlichen Änderungen auch noch keine Rolle.
Aus Berlin berichtete unser Korrespondent Volker Findhammer. Eines der Wörter, dem das Coronavirus ganz klar zu einer Konjunktur verholfen hat, das ist das Wort Flickenteppich. Wird im Moment ja häufig verwandt, oft um zu kritisieren, dass in den Bundesländern teils unterschiedliche Regeln gelten, genannt auch Föderalismus. Unterschiedliche Regeln gibt es jetzt bei der Pflicht, sogenannte Alltagsmasken zu tragen. Die Mehrheit der Bundesländer will sie jetzt doch, aber eben nicht alle. Dazu Frank Capellan.
Wer mit der S-Bahn aus dem Speckgürtel nach Berlin fährt, sollte spätestens an der Stadtgrenze seine Maske aufsetzen. Denn während Brandenburg beim Nein zur Pflicht bleibt, mit Ausnahme der Stadt Potsdam, dort gibt es die Vorschrift bereits, schreibt Berlin von Montag an das Tragen per Verordnung vor. Grünen-Chefin Annalena Baerbock spricht sich heute dafür aus, eine solche Pflicht bundesweit einzurichten. Ihre brandenburgische Parteifreundin aber, die dortige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, hält nichts davon.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird. Jetzt kann man wieder eng an jeden rangehen.
Berlins regierender Bürgermeister geht davon aus, dass man aber gerade in Bus und Bahn eng an jeden rangehen muss und es daher ohne Maske nicht geht. Für Sozialdemokrat Michael Müller ist die Maskenpflicht daher unabdingbar.
Weil die Begegnungen dort so direkt und unmittelbar sind, wollen wir auf jeden Fall den Mund-Nasen-Schutz dann auch umsetzen für den öffentlichen Nahverkehr.
Anders als in den meisten Bundesländern mit Maskenpflicht darf in Berlin beim Einkaufen weiter ein Oben ohne möglich sein. Ohnehin ist die Hauptstadt auch an anderer Stelle liberal. Die Museen sollen wieder öffnen dürfen, auch Gottesdienste bald wieder möglich sein. Nicht nur das, so Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei.
Ab dem 4.5. sollen ortsfeste Veranstaltungen unter freiem Himmel von bis zu 50 Teilnehmern grundsätzlich zulässig sein.
So weit gehen andere Bundesländer nicht. Der Trend zur Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften, nicht aber in Schulen, setzt sich fort. Nach Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein und Hamburg zieht auch das grün regierte Baden-Württemberg nach. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, ist kein Freund der Maskenpflicht. Beim Kneifen und Jucken greife man sich schnell ins Gesicht, an die Maske und könne sich so infizieren. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, selbst Mediziner, war stets skeptisch, hat seine Meinung aber geändert.
Die Studien, die gemacht worden sind in den letzten Wochen, haben immer stärker gezeigt, dass der Mundschutz tatsächlich etwas bringt. Jetzt wäre die Zeit, das einheitlich bundesweit zu regeln.
Einheitlich bundesweit etwas regeln. Mancher würde in dieser Krise gern den Föderalismus in die Schranken weisen. Die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern betrüben uns, betont etwa Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Es wäre natürlich besser, wenn man einheitlich vorgehen würde, wenn in einem Bundesland Outlet-Center eröffnet werden, in einem anderen Land da restriktiv mit umgegangen wird, ist das schwierig. Wenn ein Bundesland darüber nachdenkt, dass größere Veranstaltungen möglich sind, dann ist das nicht gut in der Außenkommunikation, weil wir jetzt auch ein klares Bild gegenüber der Bevölkerung zeigen müssen.
Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsunion, stößt sich an der vermeintlich bundeseinheitlichen 800 Quadratmeter-Regelung für Ladenöffnungen, die dann doch unterschiedlich gehandhabt wird.
Das nennt man Wettbewerbsverzerrung. Das geht nicht. Ich kann es auch nicht verantworten, dass große Möbelhäuser wie IKEA aufhaben und mich dann Mode-Einzelhändler anrufen mit 900 oder 1000 oder 2000 Quadratmetern und sagen, warum kann ich nicht öffnen.
Auch Restaurantbesitzer und Hoteliers fühlen sich vergessen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den heimischen Herbergsbetrieben immerhin angekündigt, dass er die Sommersaison noch nicht abgeschrieben habe. Urlaub daheim können könnte die Devise werden. Außenminister Heiko Maas jedenfalls dämpft allzu große Erwartungen mit Blick auf die Ferienzeit.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können.
Flugreisen mag sich der Sozialdemokrat kaum vorstellen. CSU-Kollege Gerd Müller macht den Deutschen da etwas mehr Hoffnung. Ich glaube, dass es in der Mittelmeerregion dafür eine Chance gibt, meint der Entwicklungsminister, einschließlich von Nordafrika. Wenn die Hygienekonzepte nach europäischen Standards funktionierten, sollte man auch dorthin reisen können.
Unser Korrespondent Frank Capellan über unterschiedliche Regeln und auch unterschiedliche Perspektiven im Umgang mit Corona. Also nochmal zusammengefasst, es gibt noch keine Maskenpflicht in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, NRW, Bremen, Niedersachsen und dem Saarland. Die anderen 10 Bundesländer haben sich Stand heute für so eine Pflicht entschieden, zumeist im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. Und darüber konnte ich vorhin mit dem Virologen Jonas Schmidt-Schanassit sprechen vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Er hat die Debatte um eine Maskenpflicht Anfang April als fehlgeleitet bezeichnet. Und darum habe ich ihn vorhin gefragt, ob er jetzt die Entscheidungen mehrerer Bundesländer eben zur Mundschutzpflicht auch für fehlgeleitet hält.
Nein, wir müssen da nochmal fein säuberlich unterscheiden. Es ging damals um eine allgemeine flächendeckende Maskenpflicht und das ist ja jetzt auch nicht der Zustand, den wir haben. Wir sehen, dass mehrere Bundesländer, Städte diese Maskenpflicht in bestimmten Bereichen einführen, genau dort, wo es eben sinnvoll ist. Und da hält man sich an die Empfehlung des RKI, also überall dort, wo man nicht den Abstand einhalten kann und es zu engen Situationen kommt, also im öffentlichen Personennahverkehr oder eben in Läden. Dort macht es Sinn, diese Maske einzusetzen, wenn sie richtig verwendet wird.
Aber genau den Einsatz, den wir jetzt haben, zum Beispiel in Supermärkten, der hätte doch auch Anfang April schon Sinn ergeben.
Da muss man genau anschauen, wie sich die Situation entwickelt. Ich habe die Situation in den Supermärkten, ich kann da jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, nie so wahrgenommen, dass es da jetzt wirklich einen Ansturm gegeben hätte und sich dort wirklich die Menschen angesammelt hätten. Also hier muss man, glaube ich, wirklich mit Augenmaß vorgehen, weil es ist ja eine wertvolle Ressource, diese Maske. Und man muss sie eben örtlich begrenzt, zeitlich begrenzt, sinnvoll einsetzen. Das ist nochmal ganz klar zu sagen. Und man muss auch nochmal betonen, dass die Maske natürlich kein Allheilmittel ist. Sie wird die anderen Maßnahmen nicht ersetzen. Das ist ganz wichtig. Die Maske ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Und es ist nach wie vor wichtig, eben Abstand zu halten, die Hygieneregeln einzuhalten. Das muss nochmal deutlich gesagt werden.
Es ist zu Beginn der Diskussion ja immer wieder die Sorge geäußert worden, dass wenn es diese allgemeine Pflicht gibt, dass die Masken dann da möglicherweise fehlen, wo sie nun definitiv gebraucht werden, nämlich zum Beispiel im medizinischen Bereich. Jetzt sehen wir im ganzen Land Menschen, die anfangen, Stoffmasken zu nähen, teilweise Nachtschichten einlegen an der Nähmaschine. Haben Sie diese Sorge jetzt noch?
Naja, wir können jetzt nicht davon sprechen, dass wir in dem Zustand wären, wo eben die professionell hergestellten Masken in Überzahl vorhanden wären. Dem ist nicht so. Wir haben ja nun die Bilder auch in den letzten Tagen gesehen, wo es den Ansturm gab auf die Masken, die denn verteilt wurden in bestimmten Städten. Also darum ist ja auch die Empfehlung nach wie vor, dass man eben auf diese Alltagsmasken oder die selbstgemachten Masken eben zurückgreifen kann, um eben nicht diese medizinischen Mund-Nasen-Schutz, die wirklich dringend gebraucht werden, wegzukaufen. Also diese Situation muss natürlich vermieden werden. Wir sind nach wie vor nicht in der Situation, dass wir überall ausreichend Masken dort, wo sie dringend benötigt werden, das heißt in den Krankenhäusern und in den Altenpflegeheimen, dass wir dort genügend Masken zur Verfügung hätten.
Und was ist die Empfehlung des Virologen, wenn wir jetzt über diese selbstgenähten Masken sprechen? Wie nutze ich die, damit sie optimal schützt?
Naja gut, da gibt es ja nun verschiedene Anleitungen. Wichtig ist, dass letztendlich die Nase und der Mund so bedeckt sind, dass da keine großen Löcher entstehen, auch an den Seiten. Also sie sollte relativ dicht anliegen und sollte dann natürlich nach Möglichkeit oft eben gewaschen werden, gerade wenn sie eben durchnässt ist, wenn sie feucht ist. Das ist ganz wichtig. Darum ist es auch gut, wenn man sich mehrere Masken natürlich anfertigt, damit man die auch relativ zügig wechseln kann. Und was ganz wichtig ist, ist eben die korrekte Verwendung. Und das fällt mir auch auf, wenn ich jetzt durch die Städte fahre, gerade in Hamburg und Berlin. Die meisten verwenden leider diese Masken nicht korrekt. Das heißt, sie werden sozusagen, nachdem man sie aufgesetzt hat, das Haus verlassen hat oder sich in diese Risikobereiche begibt, wieder angefasst. Es wird dran rumgezupft. Die Brille wird sozusagen hoch und runter genommen. Man fasst sich mehr ins Gesicht. Und das war abzusehen. Wir sehen das ja als professionelle, sage ich mal, Maskenbenutzer. Das ist keine triviale Sache. Es ist nicht einfach, Masken korrekt zu benutzen. Und genau das haben wir auch geahnt, dass es eben zu diesem Problem kommen kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben die Leute da auch sozusagen entsprechend weiterbilden und eben Tipps geben, wie man die richtig benutzt. Dennoch wird es so sein, dass sicherlich ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung diese Masken eben nicht richtig benutzen wird. Darauf haben wir immer hingewiesen, dass das eben ein Problem ist, und darum kann die Maske eben kein Allheilmittel sein, sondern sie muss richtig in den wichtigen Situationen, dort wo es drauf ankommt, verwendet werden. Nur dann ist sie sinnvoll.
Wir haben jetzt unterschiedliche Vorschriften in unterschiedlichen Bundesländern. Denken Sie, dass das später ein Faktor sein wird, der auch maßgeblichen Ausschlag dann hat auf das infektiologische Geschehen?
Nein, das denke ich nicht. Also nochmal, das RKI sieht das genauso. Herr Schade hatte heute das auch nochmal eindeutig betont. Die Maske ist ein Baustein von vielen. Es ist nicht der entscheidende Baustein, der dazu führen wird, dass das Virus vollkommen verschwindet, dass wir eine Situation haben, die sozusagen der Normalität vor dem Ausbruch entspricht. Also von dieser Traumvorstellung muss man sich sozusagen entfernen. Das entspricht nicht der Realität. Wir sehen es auch in Singapur, wir sehen es in Japan, wo Masken so schon länger eingesetzt werden, wo wir genau die gleichen Probleme haben, wo es eben auch zu Ausbrüchen kommt. Also die Maske, wenn sie richtig verwendet wird, kann in bestimmten Situationen hilfreich sein. Das ist unbestritten, und so sollten wir das auch sehen und entsprechend einordnen.
Wird sich das kulturell hier auch durchsetzen, dieses Maskentragen, zumindest wenn jemand erkältet ist?
Ja gut, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich bin der Virologe. Man würde sich das wünschen, weil es ist ja klar, dass durch die richtige Verwendung so einer Maske andere teilweise geschützt werden. Das ist natürlich nie ein hundertprozentiger Schutz, das ist ganz klar, muss man auch nochmal betonen. Aber sicherlich wird man eine gewisse Tröpfchenmenge damit abfangen können und sich vielleicht auch vor wenigen Tröpfchen, die einem entgegenfliegen, auch schützen. Aber ja, ob das sich jetzt kulturell letztendlich dann durchsetzen wird, das weiß ich nicht. Das ist bei uns eben bisher nicht weit verbreitet gewesen. Und man muss auch immer noch mal darauf hindeuten, dass, wenn immer das Beispiel Südkorea gebracht wird oder auch Taiwan, es ist ganz problematisch. Wir haben sozusagen von der Geschichte in diesen Ländern eine ganz andere Entwicklung. Sie wissen, dass bis weit in die 80er Jahre in Südkorea eine Einparteiendiktatur war. Das Land befindet sich nach wie vor im Kriegszustand. Das heißt, die Bevölkerung geht mit solchen Anweisungen und durch ganz anders um als wir in Deutschland. Wir sind ein Flächenland in der Mitte Europas, auch nicht mit Taiwan zu vergleichen als Inselstaat. Insofern kann man sich das angucken, gerade in den asiatischen Ländern. Aber ich weise darauf hin, dass es entscheidende Unterschiede gibt, die es hier zu berücksichtigen gilt.
Und da würde ich mit Ihnen auch gerne noch mal aufs große Bild schauen. Wir haben seit gestern jetzt die ersten Lockerungen. Wie gestresst ist der Virologe, wenn Sie jetzt diese Fernsehbilder sehen von sich wieder füllenden Einkaufsstraßen, von Menschen beim Shopping?
Naja, gestresst würde ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt eine Situation, die zu erwarten war, die ja durch die Maßnahmen letztendlich auch erzeugt wurde. Und wir sehen jetzt jeden Tag die Zahlen, und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es gibt niemanden, der dort eine Vorhersage treffen kann. Also wer das sagt, der lügt letztendlich, weil es weiß niemand. Es gibt keine Blaupause. Insofern ist es richtig, hier einen Schritt voranzugehen. Das war jetzt auch notwendig. Und wir müssen jetzt einfach sehen, wie sich die Situation aufgrund der Lockerung dieser Maßnahmen entwickelt. Man kann das ja auch positiv sehen, dass zum Teil eben bestimmte Bundesländer unterschiedlich stark dort vorangehen, weil wir werden sehen, was denn die Auswirkungen sind. Ob wir eben einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen, zum Beispiel in NRW haben, nicht so einen starken in Bayern. Also insofern ist das, würde ich jetzt mal sagen, auch gar nicht so kritisch immer zu sehen, weil wir daraus auch wieder viel lernen können.
Der Virologe Jonas Schmidt-Schanassit heute Abend bei uns im Journal vor Mitternacht. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und die Diskussion um die Maskenpflicht, die hat heute auch eine Rolle gespielt in unserem Podcast Alltag einer Pandemie. Mein Kollege Corbinian Frenzel hat darüber mit der CSU-Bundestagsabgeordneten Emmy Zöllner gesprochen und sie gefragt, ob sie den Wunsch nachvollziehen kann, in allen Bundesländern einheitliche Regeln zu haben.
Dieser Wunsch darüber wird noch zu diskutieren sein, weil es geht dann ganz konkret darum, welche Hoheiten geben die Länder ab in die Hände des Bundes. Die Verfahrenshoheit in den Fällen haben auf unterschiedlichen Ebenen, vor allem das Land, aber teilweise auch die Landkreise und Landräte. Und darüber werden wir uns im Nachgang mit Sicherheit unterhalten und auch darauf drängen, dass wir da mehr Einheitlichkeit reinbekommen. Und jetzt kann ich ihm das aber von heute auf morgen, könnte ich ihm das so nicht versprechen, sondern da ist es ja gefühlt manchmal für Berlin schon wünschenswert, wenn in den Bezirken da Einheitlichkeit herrscht. Und das gilt aber auch für die Landkreise. Auch da sind teilweise unterschiedliche Entscheidungen getroffen worden.
Aber Einheitlichkeit kriegt man ja dann vielleicht auch dadurch hin, dass die dann immer gerne mal vorpreschen, eine Entscheidung schon vor den anderen treffen, auch bevor man sich getroffen hat, dann vielleicht warten. Wie ist das denn für Sie? Sagen Sie da auch manchmal Ihrem Ministerpräsidenten oder auch der CSU in München, wartet doch mal ab, lass uns doch versuchen, das einheitlich auch mit den anderen Bundesländern zu regeln, bevor schon die Nachricht durch die Tagesschau und andere geht. Das hat Bayern jetzt schon mal entschieden.
Ich habe das jetzt in dem Fall eigentlich das schon so empfunden, dass da jetzt niemand dermaßen übers Ziel rausgeschossen ist, sondern dass man schon ganz klar natürlich Vorstellungen hatte, wie kann man dieser Pandemie begegnen. Und dass man dann eben Vorschläge auf den Tisch gelegt hat und eben auch gezeigt hat, es ist möglich, diese umzusetzen. Und deswegen auch in Bezug auf die Masken. Man kann das jetzt in Bayern und in Sachsen, man kann das jetzt sehen, man kann es betrachten, wie wirkt es, wird es angenommen, wird es umgesetzt. Und dann können da die anderen Regierungschefs in den anderen Bundesländern natürlich auch ihre Schlüsse daraus ziehen. Und wenn das gut angenommen wird, wenn es eine breite Akzeptanz gibt, wenn die Zahlen zurückgehen, dann wird es, glaube ich, einfach eine logische Konsequenz sein, dass andere Bundesländer das so auch einführen.
Ein Auszug aus der heutigen Episode unseres Podcasts Alltag einer Pandemie finden Sie auch in unserer Audiothek und auf deutschlandfunk.de. Die Zeichen standen schon länger auf Absage. Wohl kaum jemand, der schon mal auf dem Münchner Oktoberfest war oder auch nur Bilder gesehen hat aus einem der Bierzelte, konnte sich vorstellen, wie das millionenfach und aus aller Welt besuchte Volksfest in diesem Jahr hätte laufen sollen. Jetzt ist die Absage offiziell. Tobias Krone berichtet aus München.
Das Oktoberfest 2020 fällt aus. Kein Thema bewegt München in diesen Tagen so sehr wie die Frage, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD heute entschieden haben. Und es zu verkünden, fällt dem Stadtoberhaupt auf der Pressekonferenz in der Staatskanzlei hörbar nicht leicht.
Das Oktoberfest 2020 wird nicht stattfinden können.
Das Risiko einer erneuten massenhaften Verbreitung der Viren durch ein Volksfest, auf dem sich jährlich 6 Millionen Menschen tummeln, sei zu hoch, so Markus Söder.
Mit Corona zu leben heißt, vorsichtig zu leben. Solange es keinen Impfstoff gibt, solange es kein Medikament gibt, muss besonders aufgepasst werden. Wir haben erlebt, dass der Après-Ski in Ischgl, verschiedene Starkbierfeste beispielsweise oder auch Karnevalsveranstaltungen leider Virendrehscheiben waren. Insofern gilt bei Festen größte Sensibilität.
Zumal die Wiesen für eine mögliche Verbreitung des Virus wohl noch weit globalere Ausstrahlungseffekte hätte als der Tiroler Après-Ski, so Oberbürgermeister Dieter Reiter.
30% kommen aus dem Ausland, das heißt, es sind ungefähr 2 Millionen ausländische Gäste, die uns im Oktoberfest besuchen. Und da fehlt uns beiden der Glaube, dass wir im Herbst schon sicherstellen können, dass bei 2 Millionen ausländischen Gästen wir sicher sein können, dass hier nicht eine weitere Welle der Corona-Epidemie ausgelöst wird.
Der Zeitpunkt der Absage sei frühzeitig gewählt worden, um bei Wiesenfans nicht die Hoffnung weiter zu nähren und gewiss auch, um Brauereien, Festzeltwirte und SchaustellerInnen auf einen klammen Herbst vorzubereiten. Ebenso wie Branchen, die indirekt vom weltgrößten Volksfest profitieren.
Wir haben so Untersuchungen, dass so zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Umwegrentabilität in diesen 16 Tagen entsteht. Logischerweise für Hotels, für die Gastronomie außerhalb des Oktoberfestes, aber bis hin zum Taxifahrer. Alle werden natürlich schmerzlich das Oktoberfest auch in Geldbeutel vermissen.
Der Sprecher der Wiesenwirte, Peter Inselkammer, sagte in einer ersten Reaktion, die Absage treffe alle seiner Kollegen schwer. Es gehe keineswegs nur um die finanzielle Seite, so Inselkammer. Die Wiesen sei eine Herzensangelegenheit. Die bayerische FDP begrüßt die Entscheidung, auch wenn sie bitter sei. Die AfD im Bayerischen Landtag fordert, nach der Wiesenabsage kleinere Volksfeste zu erlauben, mit großen Hygieneabständen in den Bierzelten.
Über die Absage des Münchner Oktoberfests in diesem Jahr berichtete Tobias Krone. Inzwischen wurden mehr als 800.000 Menschen in den USA Corona-positiv getestet, fast 45.000 Todesfälle. zählt die Statistikseite Worldometers. US-Präsident Trump spricht jetzt von einem Angriff des unsichtbaren Feindes und umso sichtbarer will er sich als Krisenmanager präsentieren. Er kündigt jetzt an, die Einwanderung in die Vereinigten Staaten zeitweise ganz auszusetzen. Dazu aus Washington Sebastian Hesse.
Das Timing war merkwürdig. Am frühen Abend auf seiner täglichen Corona-Pressekonferenz kein Wort von Präsident Trump zum Thema Einwanderung, auch sonst über anderthalb Stunden hinweg keine wirklichen Neuigkeiten. Und dann, wenige Stunden danach, am späteren Abend, der Tweet.
Vor dem Hintergrund des Angriffs durch den unsichtbaren Feind und weil die Arbeitsplätze unserer großartigen amerikanischen Bürger geschützt werden müssen, werde ich eine Verfügung unterzeichnen, um vorübergehend die Einwanderung in die Vereinigten Staaten auszusetzen.
Weitere Details, die über diese Absichtserklärung hinausgehen, gibt es bislang nicht. Vermutlich werden auch bis zum allabendlichen Corona-Briefing keine Einzelheiten zu erfahren sein, zu Fragen wie, auf welcher Rechtsgrundlage soll der Einwanderungsstopp stehen? Welche Einwanderungsprogramme werden betroffen sein? Charles Schumer, der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, sieht in dem Trump-Tweet ein reines Ablenkungsmanöver.
I think it's another diversion. The agencies don't even know what it is. No one knows what it is.
Nicht einmal die betroffenen Behörden wissen, was genau er meint, kritisiert Schumer. Das weiß niemand. Trump solle sich lieber darauf konzentrieren, ausreichend Covid-19-Tests zur Verfügung zu stellen. Klar dürfte jedoch sein, dass Trump mit der Ankündigung auf weit verbreitete Ängste reagiert, dass zusätzliche Einwanderer angeblich Amerikanern Jobs wegnehmen werden, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Denn hauptsächlich geht es wohl um legale Einwanderung, um das Aussetzen von Green Cards, anderen Arbeitsgenehmigungen und den entsprechenden Visa. Der Bürgermeister von Los Angeles, einer Megapolis mit überdurchschnittlich hohem Einwandereranteil, Eric Garcetti, schüttelt den Kopf.
I believe in governance by law, not necessarily by tweet. I'm proud to be the.
Er glaube an gutes Regieren per Gesetz und nicht per Tweet, moniert Garcetti. Wie Trump sei auch er Enkel eines Einwanderers und Einwanderer würden auch in diesen Tagen gebraucht. Der Bürgermeister erinnert zudem daran, dass die USA derzeit das am härtesten von der Pandemie betroffene Land sind.
I think that Mexico is more worried about the rate of infection from the United States right now than vice versa.
Mexiko würde sich derzeit wohl mehr darum sorgen, dass aus den USA kommende das Virus einschleppen, gibt er zu bedenken. Unterm Strich bleibt aber vor allem die Frage, was Trumps Dekret konkret ändern wird. Für Asylsuchende jedenfalls nicht viel, meint die Bürgerrechtlerin Alma Makitiko. Die Grenze war ja längst dicht, gibt sie zu bedenken. Tatsächlich haben sich die USA nach Mexiko und nach Kanada hin abgeschottet. Der Flugverkehr nach Europa und nach China ist so gut wie eingestellt. Wenn jetzt auf absehbare Zeit hinweg keine Arbeitsvisa mehr ausgestellt werden, dann hat sich das Land weitgehend abgeriegelt. Innerhalb seiner Grenzen jedoch werden erste Restriktionen gelockert. Die Südstaaten Georgia, South Carolina und Tennessee kehren ab Ende der Woche schrittweise zur Normalität zurück und das, obwohl keiner der drei Staaten die Kriterien erfüllt, die das Weiße Haus als Voraussetzung für ein allmähliches Ende des Lockdowns empfiehlt.
Informationen waren das von Sebastian Hesse und wir schauen auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sind 100 Flüchtlinge positiv auf Corona getestet worden. Thomas Bohrmann.
Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sind 150 Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie alle sind in einem Hotel untergebracht, das derzeit als Flüchtlingsherberge dient. Die Zahl könnte sich noch erhöhen, weil noch nicht alle Bewohner des Hotels untersucht wurden. Das Hotel mit insgesamt 470 Flüchtlingen war bereits gestern unter Quarantäne gestellt worden, nachdem eine dort lebende Frau aus Somalia positiv auf Corona getestet worden war. Der griechische Vizeminister für Zivilschutz, Nikos Chardalias, betonte, es gebe keinen Grund zur Panik, die Behörden hätten die Lage unter Kontrolle. Zuvor hatte es bereits in zwei Flüchtlingslagern auf dem griechischen Festland Corona-Fälle gegeben. Die beiden Lager waren ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Nach Angaben der Behörden hatte sich die Krankheit dort nicht weiter ausgebreitet. In den 5 überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln ist bislang noch kein Fall einer Corona-Infektion nachgewiesen worden. Dort leben insgesamt 39.000 Menschen auf engstem Raum. Die griechische Regierung will allerdings ab heute mehr als 2.000 besonders schutzbedürftige Menschen aus diesen Lagern aufs griechische Festland bringen, um sie besser vor einem möglichen Ausbruch der Corona-Krankheit schützen zu können.
Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, DZNE, untersucht jetzt 5000 Probanden in Bluttests und Interviews. Dietmar Dörner.
Die sogenannte Rheinland-Studie möchte herausfinden, wie viele Menschen bereits mit dem Coronavirus infiziert waren und welche Faktoren für welchen Krankheitsverlauf ursächlich sein können. Denn weiterhin haben die Forscher keine Antwort auf die Frage, warum mit dem Virus infizierte Personen gar keine milde oder sogar schwere Symptome entwickeln. Bei der Untersuchung wird das Blut der Teilnehmer auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet. Mitmachen sollen 5000 Menschen aus Bonn und der Umgebung, die bereits schon seit 2016 an der Rheinland-Studie teilnehmen und deren Gesundheitszustand, Lebensstil und Immunstatus bekannt sind. Sie erhalten in den kommenden Tagen eine persönliche Einladung. Die Rheinland-Studie arbeitet bei diesem Projekt eng mit den Virologen der Berliner Charité zusammen.
Gestern drehte der Ölpreis erstmals ins Negative. Heute geht der Einbruch weiter. Dazu Antje Passenheim.
Der Preis für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im Juni fiel auf unter 12 Dollar. Zuletzt lag er noch bei 15,45 Dollar. Die Nordseesorte Brent kostete im Tief 18,10 Dollar. Zuletzt stand der Preis bei 20,68 Dollar. Bei US-Ölbestellungen für den kommenden Monat war der Preis am Montag sogar ins Negative gerutscht. Das änderte sich auch heute nicht, am letzten Handelstag für Lieferungen im Mai. Händler kaufen das Rohöl über Termingeschäfte, also im Voraus zu einem bestimmten Lieferdatum. Derzeit möchte jedoch kaum jemand Rohöl haben, denn die Nachfrage bleibt aus. Die Lager quillen bald über. Wer Öl verkauft, zahlt deshalb drauf. Die Industrie steht durch die Corona-Pandemie in weiten Teilen der Welt still. Die drohende schwere Rezession dämpft die Nachfrage nach Rohöl. Auch der Flugverkehr ist fast zum Erliegen gekommen. Dort werden gewöhnlich große Mengen an Rohöl in Form von Kerosin verbraucht.
Antje Passenheim über den massiven Ölpreiseinbruch und der hat heute natürlich auch die Börsen beschäftigt. Dazu aus Frankfurt am Main, Volker Hirt.
Solche Einbrüche lassen die Börsen weltweit erzittern. Es werden hunderte Milliarden verbrannt, die an Investitionen in den Märkten fehlen. Der DAX verlor rund 3,8% und beendete den Pakethandel bei 10.280 Punkten. Die großen Verlierer waren Infineon und MTU, aber auch alle Autowerte und die Lufthansa, die unter 8 Euro notierte. Historischer Höchststand noch vor gut 2 Jahren über 31 Euro. Experten sehen die Lufthansa-Talfahrt noch nicht am Ende. Es gab nur 2 DAX-Gewinner am heutigen Tag, Wirecard und Beiersdorf, mit allerdings sehr geringen Aufschlägen. Der Euro verliert leicht, steht bei 1,0859 $. Der Goldpreis gibt um 1% nach. Die Feinunze kostet 1.524 Euro.
Und auch der Handelstag an den US-Börsen verlief schwach. Der Dow Jones Industrial büßte 2,67% auf 23.019 Punkte. Allerlei politische Schuldzuweisungen hat es gegeben zwischen den USA und China, was den Ursprung des neu entdeckten Coronavirus betrifft. Die Rede war sogar von schiefgelaufenen Experimenten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die nennt es jetzt sehr wahrscheinlich, dass das Virus einen tierischen Ursprung habe. Dazu Dietrich Karl Meurer.
Stammt das neuartige Coronavirus aus einem biologischen Labor in der chinesischen Stadt Wuhan? Ist der Erreger durch einen Unfall oder Sicherheitslücken dort entwichen? Geheimdienstberichte aus den USA legen diesen Schluss nahe. Vor allem in US-Medien wurde darüber spekuliert. Doch die Weltgesundheitsorganisation weist diese Darstellung zurück. Für diese Annahme gäbe es keine Hinweise, sagte auf Nachfrage von Journalisten WHO-Sprecherin Fadela Shaib während einer im Internet übertragenen Pressekonferenz der UNO in Genf. Alle verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass das Virus tierischen Ursprungs ist und nicht in einem Labor oder anderswo manipuliert oder konstruiert wurde. Die WHO-Sprecherin sagte, immer wenn ein neuartiges Virus auftrete, sei es absehbar, dass viele Theorien über den Ursprung aufkommen, in den Medien oder auch in den sozialen Medien. Doch auch wenn man beim Coronavirus noch vieles nicht wisse, so sei eins relativ klar.
It's most probably has its ecological reservoir.
Es gibt höchstwahrscheinlich ein ökologisches Reservoir in Fledermäusen. Aber wie das Virus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde, ist noch nicht geklärt. Da gab es vermutlich einen Zwischenwirt, ein anderes Tier, das die Krankheit übertragen hat. Von Fledermäusen auf dieses Tier, auf den Menschen.
To this animal, to humans.
WHO-Sprecherin Fadela Shaib appellierte, sich auf Fakten zu fokussieren, nicht auf Ängste. Die Position der Weltgesundheitsorganisation sei klar science-based, sprich, sie stütze sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Die WHO begrüßt es, wenn Länder die Suche nach dem Ursprung des Virus unterstützen. Es gibt da mehrere Arbeitsgruppen. Ich weiß, dass die Chinesen sehr aktiv sind und ebenfalls versuchen, die Quelle des Virus zu finden. Unter anderem Australien hatte eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des neuen Coronavirus gefordert. Der australische Premierminister Scott Morrison etwa sagte, es sei wichtig für die öffentliche Gesundheit weltweit, solche Informationen früh zu bekommen. Chinas Außenministerium lehnte eine solche Untersuchung ab.
Der Bericht war das von Dietrich Karl Meurer. Am Abend hat sich die US-Regierung mit führenden Kongressvertretern auf ein weiteres Hilfsprogramm in Höhe von fast 500 Milliarden Dollar geeinigt. Und eben haben uns die Meldungen erreicht, dass der Senat schon zugestimmt habe. In aller Welt schnüren Regierungen Rettungspakete, um die wirtschaftlichen Corona-Folgen abzumildern. Jetzt werden in Deutschland Rufe lauter, die Finanzspritzen mit Klimaschutzzielen zu verbinden. Die Forderungen nach einem Klimakonjunkturprogramm. Dazu aus Berlin Barbara Schmidt-Matern.
Mit jedem Tag, an dem es mehr Lockerungen für Geschäfte und Unternehmen gibt, nimmt die Debatte um staatliche Konjunkturhilfen an Fahrt auf. Von einer Lobbyschlacht vor dem Kanzleramt ist die Rede. Das hält Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DENEF, allerdings für übertrieben.
Also eine Lobbyschlacht oder Verbandsschlacht kann ich nicht feststellen,
sagt Noll. Gleichwohl ist der Verbandssprecher besorgt, dass ambitionierte Klimaziele in Zukunft unter die Räder kommen könnten.
Wir merken jetzt schon wieder, dass wir Dürren haben. Auf der anderen Seite hilft Klimaschutz natürlich auch, Deutschlands Energieversorgung klimasicherer zu machen. Wir haben im Bereich Energieeffizienz 600.000 Jobs. Das ist ein wichtiger Konjunkturmotor. Umso mehr gilt jetzt momentan, Klimaschutz und konjunkturelle Wiederbelebung zusammenzudenken.
Vorbilder dafür gibt es aus Sicht des DENEF-Geschäftsführers genug. Etwa das klimafreundliche Gebäudesanierungsprogramm der KfW oder auch die erst letztes Jahr beschlossene Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Doch je länger die Bundesregierung beim Klimaschutz derzeit schweigt, desto lauter der Unmut. 180 Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Umweltorganisationen verlangen jetzt von der Kanzlerin ein Klimakonjunkturpaket. In keinem Fall dürften alte Fehler aus der Finanzkrise wiederholt werden, warnt auch der Grünen-Politiker und ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin.
Damals hat der Staat auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber anders als zum Beispiel China oder auch Südkorea hat der deutsche Staat das Geld ohne Konditionen vergeben. Während China massiv in den Ausbau von Elektromobilität, in die Batterieforschung, in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert haben, haben wir die Gelder benutzt, um mehr neue Dieselautos zu produzieren.
Der Autoindustrie würde schnell auf die Beine helfen, sowas wie eine Umweltprämie, wie wir sie vor 10 Jahren auch hatten.
Meint hingegen Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Ein guter Teil dessen, was von deutschen Herstellern produziert wird, wird von Unternehmen gekauft, sind Dienstwagen. Und da schnell Nachfrage zu kreieren, das würde die Unternehmen schnell wieder aus der Krise kriegen. Das ist aber was anderes als das, was wir unter Umweltgesichtspunkten wollen.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Aus Sicht des Energieexperten Barth lasse sich ein Konjunktur nur schwer mit einem Klimaschutzpaket vereinbaren.
Das schnelle Wiederanfahren ist eine andere zeitliche Dimension als der Umbau der Wirtschaft nach Klimagesichtspunkten. Also wenn es darum geht, schnell wieder hochzufahren, können wir nicht sagen, wir dürfen aber nur schnell wieder hochfahren, wenn das gleichzeitig so klimafreundlich ist, wie wir das in 5 oder 10 Jahren haben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass, wenn wir schnell wieder hochfahren, wir zum Beispiel jetzt Konsumentscheidungen oder Investitionsentscheidungen treffen, die Klimaschutz hinterher schwerer machen würden.
Doch besonders die Autoindustrie drängt zur Eile. Unterstützt von den Ministerpräsidenten in Niedersachsen und Bayern, den Stammsitzen von VW und BMW. Auch die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller, setzte auf Unterstützung vom Staat, seien es Kaufprämien, eine Senkung der Mehrwertsteuer oder Steuererleichterungen für Dienstwagen. Die Opposition im Bundestag plädiert für Wirtschaftshilfen, ohne jedoch die deutschen Klimaschutzgesetze zu missachten.
Unsere Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern berichtete. Nur eine stabile Tür hat nach Überzeugung der Ermittler eine noch viel höhere Zahl von Toten verhindert. Die stabile Tür der Synagoge in Halle vereitelte nach den Annahmen der Ermittler den Plan des Angreifers Stefan B. Der Plan, so die Ermittler, so viele Juden wie möglich zu töten. Ungefähr ein halbes Jahr liegt der Angriff jetzt zurück. Zwei Passanten hat Stefan B. getötet und jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Holger Schmidt.
Antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich nennt der Generalbundesanwalt die Gesinnung des Attentäters Stefan B. Er wirft ihm zweifachen Mord, vielfachen versuchten Mord an insgesamt 68 Menschen sowie weitere Straftaten, darunter versuchte schwere räuberische Erpressung und Volksverhetzung vor. Detailliert zeichnet die Anklage das Geschehen in Halle am 9. Oktober 2019 aus Sicht der Ermittler nach. Wie der Täter versucht, mit Waffengewalt auf das Gelände der Synagoge zu kommen, während Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur begehen. Wie er eine Frau erschießt, nur weil sie ihm dabei im Weg ist. Und wie er dann auf seiner Flucht immer wieder versucht, Menschen zu töten. Doch mehrfach hätten schlichtweg seine teilweise selbstgebauten Waffen versagt, steht in der Anklage. Ein Mann in einem Imbiss, den der Täter für einen Muslim hält, habe er genau deswegen zunächst angeschossen und dann ganz gezielt getötet. Und auch auf seiner anschließenden Flucht durch Halle habe er immer wieder versucht zu töten. Als Teil seiner fremdenfeindlichen Gesinnung habe er seine Taten dabei live im Internet übertragen. Der Generalbundesanwalt hatte schon im Oktober 2019 den Fall aufgrund seiner besonderen Bedeutung übernommen und klagt nun vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg in Sachsen-Anhalt an. Das Gericht muss nun die Anklage prüfen und über ihre Zulassung entscheiden. Ein Prozess könnte im Sommer beginnen. Dem Täter droht lebenslange Haft.
Informationen waren das von Holger Schmidt. Die Debatte um eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga, die läuft noch. Diskutiert werden zum Beispiel Geisterspiele. Beim Handball steht jetzt schon fest, dass die Bundesliga gelaufen ist. Das haben die 36 Klub der ersten und zweiten Bundesliga beschlossen. Zum deutschen Meister wurde der tabellenerste THW Kiel erklärt. Thomas Kos.
5 lange Jahre mussten die Kieler Handballer auf den Meistertitel warten. Jetzt haben sie ihn wieder nach dem vorzeitigen Saisonabbruch. Zugesprochen bekommen am grünen Tisch. Ohne Fans, ohne Schale, ohne Feier. Eine merkwürdige Situation für den THW Kiel und Manager Viktor Schilagi.
Emotional schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, dass das sicherlich emotional nicht vergleichbar ist mit den früheren Meisterschaften. Trotz alledem ist es eine Anerkennung für das, was alle beim THW Kiel geleistet haben.
Nachdem sich die Mehrheit der ersten und Zweitliga-Clubs für den Saisonabbruch ausgesprochen hatte, entschied das Präsidium der Handball-Bundesliga anschließend über die Bewertung der Saison und kürte den THW Kiel zum Corona-Meister 2020. HBL-Präsident Uwe Schwenker.
Der THW hat, glaube ich, eine sehr gute, sehr solide Saison gespielt, war eigentlich von Anfang bis zum Ende in der führenden Position und gleichwohl muss man sagen, Saisonabbruch und dann jemanden zum Meister zu küren, obwohl die Saison noch nicht zu Ende gespielt ist. Damit muss jeder persönlich umgehen.
Für die Kieler ist es die 21. in der Clubgeschichte. Dem Dauerrivalen SG Flensburg-Handewitt, der zuletzt zweimal in Folge die Meisterschaft gewann, wird damit die Chance auf den Titel-Hattrick genommen. Aktuell war das Team von Trainer Mike Machola Kiels Verfolger Nummer 1.
Ja, ich finde es einfach sehr schade für meine Spieler, für unsere Fans, dass die Saison jetzt abgebrochen werden musste. Denn ich hätte uns allen ein letztes spannendes Drittel der Saison gewünscht. Denn ich bin überzeugt davon, dass es wie in den letzten Jahren bis zum letzten Spieltag spannend geworden wäre. Aber leider ist es jetzt so, dass keine Mannschaft mehr ihre gesteckten Ziele sportlich erreichen kann und durch den Abbruch natürlich die Saison sehr, sehr an Wert verloren hat.
Es geht um viel mehr. Alle blicken bereits nach vorne auf die neue Saison. Und das wird schwer genug für alle Clubs, prophezeit der Präsident der Handball-Bundesliga, Uwe Schwenker.
Die große Schwierigkeit und auch die existenziell sehr, sehr wichtige Zeit kommt eigentlich mit Beginn der nächsten Spielzeit. Wir wissen alle nicht, wann können wir die nächste Saison beginnen und vor allen Dingen unter welchen Voraussetzungen können wir sie beginnen. Haben wir die Möglichkeit, auch wieder mit Zuschauern zu spielen, was natürlich existenziell wichtig ist für unsere Clubs.
Niemand weiß, wie und wann es weitergeht. Alle Handballer gehen in eine ungewisse Zukunft.
Thomas Kos berichtete. Und jetzt machen wir weiter mit unserer Presseschau. Die hat heute Abend Joachim Eich und zusammengestellt ist sie von Katrin Baumhöfel.
Mit dem Oktoberfest ist eine weitere Großveranstaltung der Viruspandemie zum Opfer gefallen. Eine sehr symbolträchtige, da sind sich die Kommentatoren einig. Auch wenn man die Absage rundherum richtig findet, meint die Süddeutsche Zeitung, erschreckend ist sie dennoch. Sie führt einem schließlich deutlich vor Augen, dass es noch lange dauern wird, bis wieder Normalität einkehren kann und das gesellschaftliche Leben wieder aussieht wie vor Corona. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt, Selbstzufriedenheit könnte leicht zu einer zweiten Welle von Infektionen führen. Letztlich verlangt uns das Virus Disziplin ab, bis es einen Impfstoff gibt. Also noch weit über den Herbst hinaus. Glauben wollte man das bisher nicht so recht. Insofern ist die Absage des Oktoberfests auch ein Weckruf. Das Straubinger Tagblatt sieht eine Signalwirkung auch für andere Großveranstaltungen im Herbst. Die Corona-Krise wird im September und Oktober nicht vorbei sein. So richtig es ist, das öffentliche und das Wirtschaftsleben in einigen Bereichen langsam hochzufahren, Volksfeste sind, so bitter es für die Betroffenen ist, noch für lange Zeit zu riskant. Eine weitere Folge der Corona-Krise ist derzeit an den Börsen zu beobachten, in Form eines Kursabsturzes beim Öl. Es ist wohl einmalig, dass der Preis für US-Rohöl jetzt ins Negative abgerutscht ist, stellen die Westfälischen Nachrichten aus Münster fest. Es geht dabei nicht um das schwarze Gold an sich, sondern um schnöde Termingeschäfte. Lieferversprechen, Öl, das man zum Beispiel in einem Monat kaufen will. Der Haken an der Sache, die Lager sind randvoll, während die Nachfrage immer tiefer in den Keller rutscht. Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft lahmgelegt. Der Verfall des Ölpreises zeige zwei Dinge, schreibt die Südwestpresse aus Ulm. Zum einen ist der weltweite Konjunktureinbruch durch die Corona-Pandemie gewaltig. Zum anderen ist der Handel ziemlich pervertiert, wenn es weniger auf Geschäfte mit der tatsächlichen Ware ankommt, als auf Wetten, wie der Preis in ein paar Monaten sein könnte. Es macht die Sache gefährlich, wenn immer weniger realer Warenhandel dahinter steckt und dafür nur noch wilde Zockerei. Der Berliner Tagesspiegel erinnert an die vor kurzem erzielte Einigung der OPEC-Staaten auf eine vorübergehende Drosselung der Fördermengen um 10%. Der Schritt war nicht groß genug. Der Rückgang der Nachfrage ist um ein Vielfaches größer als der Rückgang der vereinbarten Förderung. Und dann gilt am Ende trotz komplizierter Terminkontrakte das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Solange das Virus umgeht, müsste die Förderung weiter gedrosselt werden.
Joachim Eich heute Abend mit unserer Presseschau zum Ende dieses Journals vor Mitternacht mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und eine gute Nacht.